Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Steiger Marc vom GIH Bad Württemberg. Ich melde mich wieder zurück vom SEF aus Feuchtwangen. Heute habe ich den ersten Gast mir aufgegriffen, und zwar der Herr Nikolas Kerz vom BBSR. Genau, der Herr Kerz darf sich jetzt erstmal vorstellen. Herr Kerz, was ist denn das BBSR und was machen Sie denn genau beim BBSR?
Ja, liebe Zuhörer, das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, abgekürzt BBSR, ist eine wissenschaftliche Einrichtung im nachgeordneten Bereich des Bundesbauministeriums. Dort leite ich das Referat Grundlagen und Systematik des nachhaltigen Bauens. Und dort sind wir ja mit all den Themen beschäftigt, die Nachhaltigkeitsbeurteilung, Aspekte, Bewertungssysteme, Ökobilanzfragen, angewandte Ökobilanzierung, also ein breites Spektrum von Themen, die wir im Gesamtkontext nachhaltiges Bauen verstehen.
Perfekt, das ist ja wunderschön. Okay, Herr Kerz, das habe ich jetzt im Vorgang gar nicht gefragt, aber was haben Sie denn eigentlich, wie ist denn Ihre bildungstechnische Laufbahn? Also was haben Sie angefangen, wo kommen Sie her, also wo wollen Sie hin im BBSR?
Ja, ich bin ausgebildeter Bauingenieur an der TU Berlin und habe mich dort mit meiner heute Masterthesis, damals Diplomarbeit, mit dem Thema der Ökobilanzierung beschäftigt vor rund 25 Jahren und mit dem Thema, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit im Baubereich. Ich habe dann mehrere Jahre als Referent, wissenschaftlicher Referent an einem anderen Institut der TU Berlin gearbeitet, bis wir 2009 ins BBSR fusioniert sind. Dort habe ich bis heute die Geschäftsstelle Nachhaltiges Bauen für das Bundesbauministerium geleitet und seit etwa einem Jahr leite ich auch das Referat WB5.
Okay, und was genau ist denn das Referat WB5?
Das Referat WB5 ist ein Referat mit insgesamt 11 Mitarbeitenden. Dort betreuen wir das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für den Bundesbau und dieses System ist aber auch in den Ländern eingeführt, also für die öffentlichen Hände. Wir schreiben gerade dieses Bewertungssystem, was es seit dem Jahr 2009 gibt, fort. Und mit dem Arbeitstitel BNB 2.0 probieren wir zum Ende nächsten Jahres hier ein neues, zeitgemäßes System, was eben weitere Aspekte der Nachhaltigkeit aufgreift in Richtung Biodiversität, Thema Ressource Wasser, Umgang mit Boden, also Themen, die in dem heutigen System noch nicht verortet sind.
Okay, das ist perfekt. Da haben wir den Übergang schon gefunden. Und zwar, was ist denn, also wie definieren Sie denn Nachhaltigkeit? Weil Sie haben jetzt ja gerade schon im Vortrag vorhin gesagt, dass Sie die Biodiversität wollen Sie weiter voranbringen oder weiter, sagen wir mal, ich nenne es mal ausbauen vielleicht in Ihrem Programm. Was ist denn genau für Sie oder auch im Auge des BBSR Nachhaltigkeit?
Ja, es ist von der Historie gesehen, also der Begriff Nachhaltigkeit existiert natürlich schon viel länger. Im Bereich der Einzelmaßnahmen, Einzelrohstoffe kennt man das aus der Holzwirtschaft, Definition nur so viel zu entnehmen, wie auch nachwächst. Aber wir sind natürlich in dem Bereich Bauen und im Bereich Bauen ist es so, wir haben immer eine Ressourcenanspruchnahme, wir haben immer damit eine verbundene Umweltwirkung. Und für uns verstehen wir die Nachhaltigkeit so, dass es darum geht, die verschiedenen Aspekte des Bauens gleichermaßen in einen Kontext zu stellen. Das heißt, ein Abwägungsprozess. Ich muss mir die verschiedenen Disziplinen anschauen und die klassischen drei Säulen, Ökonomie, Ökologie, Soziales, und die in ein Gleichgewicht bringen mit meinen Entscheidungen. Weil das Entscheidende ist, dass wir also viele kleine Stellschrauben haben und wenn wir an einer drehen, verändert sich das Gesamtsystem und wir müssen einen guten Durchschnitt erzielen. Es wird nie sein, dass wir alles perfekt erfüllen können, aber wir müssen Transparenz schaffen und wissen, warum wir unsere Entscheidung so treffen, wie wir sie treffen.
Okay. Dann noch die Frage. Sie haben gerade das Drei-Säulen-Modell angesprochen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben. Das wäre noch ganz toll.
Also die Idee bei der Übertragung des Überbegriffs Nachhaltigkeit auf das Bauwesen kommt eigentlich aus einem Schutzzielansatz. Durch das Bauen induzieren wir Veränderungen. Wir reden also von der gebauten Umwelt und dort geht es darum, dass wir auch wirklich die Schutzziele weiter im Fokus haben. Ein Schutzziel ist die der Einfluss auf die Umwelt. Also da unterscheiden wir die lokale oder die globale Umwelt. Deswegen haben wir das Thema Ökobilanzierung drin, aber auch das Thema Schadstoffeintrag in die Umwelt direkt mit einem Gebäude. In den sozialen Bereich haben wir das Thema, tun die Räume dem Nutzer gut, den Nutzenden gut? Also ist der Luftvolumen in Ordnung, ist die Luftqualität in Ordnung, sind die Raumgrößen richtig, ist der akustische Komfort, der visuelle Komfort? Also da geht es um den Anspruch an einen Raum, in dem wir uns bewegen, egal jetzt in welcher Nutzung. Und im Bereich der Ökonomie haben wir das Schutzziel, dass diese Gebäude natürlich auch noch einen Restwert haben sollen in der Zukunft. Also Werterhalt und Wertstabilität sind dort die Fragen. Und das sind die Schutzziele und aus denen leiten wir die Kriterien der Nachhaltigkeit ab, also die Hauptkriteriengruppen, so wie man das in den Bewertungssystemen bei der Deutschen Gesellschaft Nachhaltiges Bauen, SNAVO, des BNKs oder das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des Bundes und der öffentlichen Hände nachschauen kann.
Okay, das heißt, Sie haben da ja auch vorhin, das haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie auch einen Leitfaden haben für dieses nachhaltige Bauen und den tun Sie auch immer wieder updaten und, sage ich mal, erweitern. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, wo die Leute den Leitfaden finden, dass sie sich einfach mal vielleicht drüber einlesen können, um nachzuschauen und ob das sie sich vorstellen können, auch sagen wir mal diesen Weg der Beratung zu gehen. Weil also ich persönlich bin ein Riesenfan von dieser Q&G-Geschichte oder allgemein der Nachhaltigkeitsschiene und Zertifizierung, weil ich der Meinung bin, dass es ist wir dürfen nicht nur stumpf auf eine Sache schauen, sondern es ist ja das komplette, das breite Spektrum von Wassernutzung, Abwassernutzung bis hin zu Flächennutzung, wie viel Flächenversiegelung wir haben. Natürlich ist die Energie auch extrem wichtig, aber wir können ja nicht nur stumpf darauf schauen, ohne rechts zu links, dass wir so viel Energie wie möglich einsparen, weil wir die ganzen Lebenszyklen und so weiter und so fort, wie Sie es vorhin in Ihrer Präsentation schon gesagt haben, umso mehr, ich nenne es jetzt mal Schnickschnack, wir einbauen, umso öfters müssen wir das vielleicht wieder modernisieren oder austauschen. Und das ist ja, jedes Mal werden wieder Rohstoffe gebraucht, um Dinge wieder neu zu schaffen. Und die sind, ich nenne es jetzt mal, diese Rohstoffverschwendung, dass man die ein bisschen in den Griff kriegt. Und da war halt war der Leitfaden bestimmt gut, oder jetzt ist ja auch gerade im Bauen dieser Leitfaden gut, um sich da entlang zu hangeln.
Ja, vielleicht zur Historie. Als wir im Jahr 2001 den ersten Leitfaden Nachhaltiges Bauen durch das Bauministerium veröffentlicht haben, hatten wir ja noch nicht die Möglichkeit, Bewertungssysteme zu nutzen. Wir hatten noch keine nationalen Ansätze, die sind ja erst im Jahr 2008 entwickelt worden. Aber der erste Leitfaden adressiert für den Bereich des Bundes die Kriterien, auf die wir achten wollen. Da ist der Lebenszyklusansatz, die Thema Nutzungsdauer von Materialien, also eine hohe Dauerhaftigkeit, damit wir die Austauschzyklen verringern. Das Thema Lebenszykluskosten, das Thema der ökologischen Beurteilung von Gebäuden global ökologisch, das heißt im Hinblick von Umweltwirkungen wie Überdüngung, Versauerung, Ozonschicht, oder eben auch Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus. Das war uns vor über 20 Jahren schon bewusst, weil niemand es hier aufgeschrieben hatte. Und jetzt haben wir es aufgeschrieben und haben es als Rahmendokument, als eine Handlungsanweisung, wie man vorgehen müsste, wie man diese Sachen zueinander in Abwägungsprozessen ausdiskutiert, um Lösungen zu finden. Und dann kommt man zu anderen Gebäuden, als wenn man einfach nur sagt, wir wollen einen bestimmten Standard und da will ich gar nicht den energetischen Standard hervorheben, sondern es kann der akustische Standard sein, es kann die festgelegte Raumhöhe sein und wir müssen immer die Vor- und Nachteile ausdiskutieren. Ein kleines Beispiel, die Raumhöhe, ein größeres Raumvolumen führt zu einem gewissen Puffer an Sauerstoff, also wir müssen später lüften, kann im Schulbereich ganz wichtig sein, wie viel Zwischenlüftung wir machen, sofern wir keine Lüftungsanlage einbauen wollen. Die Lüftungsanlage, hohe Wartungszyklen, hygienische Fragen, Reinigungszyklen. Und somit ist ein Abwägungsprozess, wie dimensioniere ich das richtige Fenster zum Lüften, wie dimensioniere ich das richtige Raumvolumen in Abhängigkeit der Nutzenden oder wie dimensioniere ich die Lüftungsanlage. Und das alles ist eben ein ganzheitlicher Ansatz und man kommt zu einem anderen Ergebnis, als wenn man jedes nur für sich betrachtet. Und das ist, sage ich mal, der ganz wichtige Punkt und diesen Leitfaden können Sie auf unserer Webseite www.nachhaltigesbauen.de downloaden in den verschiedenen Entwicklungsstufen. Der geht über den Neubau, aber auch über die Komplettmodernisierung, also adressiert auch den Bestand. Und wir nutzen es eben als Hauptdokument im Bereich der öffentlichen Hände. Und viele Länder haben den halt auch eingeführt. Und es ist wichtig, dass man sich seine eigenen Philosophie überhaupt erstmal bereitlegt, wie man seine Projekte entwickeln will. Und im Bereich des Bundes ist es eben über den Leitfaden nachhaltiges Bauen geschehen.
Okay, Sie hatten gerade das Thema angesprochen, Neubauen oder Sanieren. Also zumindest, ich komme jetzt langsam in das Alter, wo mit meinen 26 Jahren, dass meine ganzen, sagen wir mal, Bekannten oder Freunde, die entscheiden sich jetzt, wir im ländlichen Raum ist es noch ein bisschen einfacher, Wohnraum zu finden. Bauen wir ein neues Haus in einem Neubaugebiet oder sanieren wir ein alteingesessenes Gebäude? Und da ist natürlich die Frage, was ist denn nachhaltiger? Wahrscheinlich die Sanierung, weil das Gebäude ja schon da ist. Oder gibt es, wie ist da Ihre Einschätzung? Ist es sinnvoller, neu zu bauen? Und vielleicht, wo das Haus gebaut ist, die Materialien aus dem Haus zu recyceln und eben ein neues Gebäude hinzustellen? Oder sagen Sie, Sie erweitert das, den Altbau und saniert ihn?
Also ich freue mich, dass Ihre Generation sich so kritisch genau mit einem der entscheidenden Themen auseinandersetzt. Den Bestand weiter nutzen, den Bestand entsprechend zu sanieren, damit er noch langfristig besteht, sollte eigentlich das zentrale Fokus sein, auf den wir uns konzentrieren. Der Wunsch nach Neubau und nach Unabhängigkeit, das ist halt, liegt auch ein bisschen in unseren Genen. Wichtig ist aber genau bei all diesen Fragen, und das ist noch ein Punkt, den ich noch gar nicht benannt habe, ist so diese Suffizienzfrage. Was brauche ich eigentlich? Was ist angemessen für die Zukunft? Will ich ein Gebäude pro Kopf mit 100 Quadratmetern bewohnen? Weil das könnte Ihnen in einem Bestandsgebäude auch passieren. Sie nutzen zwar ein Bestandsgebäude, aber Sie haben viel mehr Fläche, weil Sie ja noch vielleicht gar keine Familie haben, dass Sie da mit 6 Leuten oder so drin wohnen. Und dann haben Sie einen sehr hohen, also müssen Sie das Gebäude beheizen. Und Sie haben zwar viel Fläche, aber es ist eigentlich zu viel des Guten aus Sicht der Nachhaltigkeit, weil Sie gar nicht so viel bräuchten. Und somit kann, sagen wir, die Nachhaltigkeit oder die Performance eines Gebäudes spiegelt sich eigentlich dann wieder, wenn die Flächen und die Räume sehr effizient genutzt werden durch die Nutzer. Also dass der Bedarf mit dem Gebäude zueinander passt. Und somit ist aber, weil der Bestand ist vielleicht so die Anspielung auf die Begriffe der grauen Emissionen, also graue Energie und graue Emissionen, was eben in den Baustoffen eigentlich mal in Anspruch genommen wurde und heute dort konserviert existieren, dass ich natürlich mit einem gewissen Bonus in das Rennen gehe, wenn ich ein Bestandsgebäude nutze, weil da muss ich kein neues Fundament bauen, keine neuen Wände und je nach Qualität keinen neuen Dachstuhl. Und das ist halt schon ein gewisser Wert, mit dem man das Thema des Klimaschutzes oder des klimafreundlichen Bauens sehr positiv beeinflussen kann. Am Ende gibt es aber dafür die Bilanz, dass man die Randbedingungen in einer Ökobilanz berechnet und kennt dann im Bestandsgebäude den Verbrauch dann für die Zukunft bzw. als Bedarf gerechnet und des Neubaus plus die Primärressourcen, die ich in Anspruch nehme. Und das muss über einen bestimmten Lebenszyklus, bei uns sind es 50 Jahre, manche rechnen es auf 30 Jahre, sieht man, welche Entscheidung sich amortisiert. Für mich ist eher der Neubau, das auf Gebäudeebene bauen wir zum Teil sehr, sehr klimafreundliche Gebäude. Es ist aber noch die Frage, wir nehmen Fläche in Anspruch und wir sind auch in Deutschland in der Not, zu viel Fläche aktuell in Anspruch zu nehmen. Dieses 30-Hektar-Ziel sind wir noch weit entfernt und somit hoffe ich immer auf die richtigen Entscheidungen, auch unter dem Aspekt der Fläche.
Vielleicht können Sie auf das 30-Hektar-Ziel noch mal kurz eingehen?
Naja, es ist ja nicht nur Wohnfläche, es sind ja Gesamtflächen für Infrastruktur, für ja auch Anspruchnahme, für immer noch da, wo ein Abbau stattfindet, Steinbrüche, was auch immer. Und wir sind, ich habe leider nicht die aktuelle Zahl, aber es ist schon seit vielen Jahren plant so Deutschland das Ziel, die 30-Hektar-Ziel erreichen. Wir liegen noch deutlich höher und wir können halt im Prinzip durch gezieltes Optimierung und Verdichtung, auch Nachaufstockung auf Gebäuden, zumindest das Direktflächen in Anspruchnahme für Gebäude hier reduzieren. Wir werden deswegen zwar immer noch Straßen brauchen oder neue Verkehrswege, Aber es ist mir nur nochmal wichtig, dass wir dieses Thema der Flächen- und Anspruchnahme grundsätzlich auch in unseren Bewertungssystemen auch mitdenken, damit man eben nicht zu großzügig ist da, wo es nicht notwendig ist.
Das ist interessant, dass Sie das jetzt sagen mit den Flächen, weil also ich war bis zu diesem Jahr im März, war ich noch, habe ich in einem Steinbeiß-Institut gearbeitet in Ulm. Und da hatten wir auch von der Gemeinde die Anfrage, dass man das war so ein Dreierpaket, die Schule, der Kindergarten und das Rathaus war so auf einem Fleck. Und dann ging es auch darum, dass wir da so ein Komplettkonzept erarbeiten. Und mein Chef, wir haben uns dann da ein bisschen eingearbeitet, weil die Gemeinde möchte natürlich auch Fördermittel. Und dann haben wir da beim BAFA mal angefragt. Und dann wurde mir eigentlich erst zu dem Zeitpunkt klar, wie viel da eigentlich mit reinspielt. Also mir war das vorher schon immer wichtig, dass man sagt, gerade diese, ich bin ein Bienenliebhaber. Also wenn ich mal wieder Zeit finde, dann schaffe ich mir auf jeden Fall ein paar Völker an und mache auch den Imkerkurs, weil meine Familie ist quasi schon immer, mein Opa war Imker, ich glaube, mein Großonkel ist Imker, nicht Inder, und auch ein paar Cousins sind Imker und ich finde das sehr wichtig. Und da fand ich das auch so interessant, jetzt auf dieses Schriftstück der BAFA, wie viele Sachen man da beachtet hat oder wie viel man da in Betracht ziehen musste. Wie ist es die Zugänglichkeit für eingeschränkte Leute, ist die Parksituation, wie ist die Ladeinfrastruktur, wie viel Flächenversiegelung gibt es, wie ist das Abwassermanagement, wie ist diese gesamte Sache einfach, um das gesamtheitlich zu betrachten. Klar, da hat man auch erstmal geschluckt, weil man es nicht so gekannt hat. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich genau der Weg, den wir gehen muss und ich auch möchte, dass wir langfristig gesehen, ich denke jetzt über 100 Jahre hinaus, wirklich effektiv noch was machen können, weil unser Raubbau ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also er war noch nie zeitgemäß, meiner Meinung nach, nur wir wussten es halt vielleicht nicht besser, also manche wussten es schon besser, aber ich sag mal, die breite Masse war nicht so, ist nicht so drauf aufmerksam gewesen. Und ich glaube, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um das Ganze am Schopf zu packen und zu sagen, wir gehen jetzt in die richtige Richtung, um auch da aktiv was zu bewegen.
Ja, ich glaube, das, was wir planen und durchführen, ist immer nur so gut, wie weit wir auch in die Zukunft schauen können. Ein typisches Beispiel ist der demografische Wandel in Deutschland. Nach Hochrechnungen der Vergangenheit wären wir heute bei 78 Millionen, wir sind bei über 83 Millionen. 5 Millionen Differenz bedeutet Wohnungsnot, Neubau. Damals, vor 10 Jahren, hat man schon eher von Urban Mining gesprochen und sagt, naja, irgendwie müssen wir ja Gebäude rückbauen und dann haben wir neue Materialien für noch den Rest Neubau. Also das ist auch immer ein Punkt, wie genau können wir prognostizieren. Aber was Sie ansprechen, ist auch an Ihrem Beispiel mit den Bienen. Wir müssen deutlich weiter gucken und zwar, das ist dann im Prinzip die, was auch gerade im Klimaanpassungsgesetz erörtert wird, unsere Gebäude brauchen eine Resilienz für die Zukunft. Und diese Frage, wo stelle ich den Bienenstock zukünftig auf, der kann nicht auf jedem Dach stehen, weil vielleicht der Bienenstock überhitzt. Ja? Also vielleicht muss ich mir andere Gedanken machen und da müssen alle gemeinsam ihre Köpfe zusammenstecken und jeder muss seinen Blickwinkel auch einbringen können und das ist eben ganzheitliches Plan unter meinem Aspekt Nachhaltigkeit, damit möglichst unsere Gebäude, die wir heute bauen, in 100 Jahren, auch wenn wir da nicht mehr da sind, noch existieren oder zumindest Funktionen übernehmen können. Und das aber alles so mit dem richtigen Maß, dass wir, auch nicht zu viel Material in Anspruch nehmen, wenn es gar nicht notwendig ist. Und aber das, was Sie erzählt haben, eine Art Campus-Situation. Allein die Frage, wir haben ein tolles Beispiel nördlich von Berlin, das war schon 2005, 2006 ist es gebaut worden, ist die Landkreisverwaltung in Eberswalde und dort wird die Räumlichkeiten werden übers Jahr in über 300 Tagen, wir haben uns das angeschaut, werden die letztendlich genutzt für Veranstaltungen, für Kino, für, weiß ich nicht, für die Teenager, für einen Partybereich, für Ausstellungen. Also das ist ein Gebäude, wo eigentlich der Landkreis tagen soll, aber einen unheimlichen Mehreffekt hat. Und diese Ausnutzung eines Raums, das ist das Entscheidende. Und wir können es uns vermutlich für die Zukunft nicht leisten, viele leerstehende Gebäude zu haben, übers Wochenende oder durchs mobile Arbeiten eben noch weniger ungenutzt. Und deswegen ist da ein Umdenkprozess. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Und ich freue mich, dass, ja, in dem Sinne seit jüngeren Generationen, weil ich eben schon zu den etwas Älteren gehöre, dass man hier offen mit umgeht, weil es bedeutet für einige aber auch so wie das Gefühl, als wenn es Einschnitte wären. Aber ich sehe es eher als Chancen, dass wir wirklich Sachen neu denken. Und da sind manchmal die ganzen Situationen aus den vergangenen Jahren, vielleicht führen die uns trotzdem in die richtige Richtung.
Ja, das war ja schon, ist ja eigentlich schon wahrscheinlich nicht nur bei unseren, in unseren Generationen ein Problem gewesen, die Generationen zusammenzuführen. Und ich glaube, das wird jetzt, also ich habe zumindest das Gefühl, dass es so ein schöner Übergang wird, zwischen dass quasi die Jungen reinkommen, die Generation drüber oder die zwei Generationen kommen dazu und man macht so einen schönen bunter Mix. Gerade auch, weil Sie das gesagt haben mit den leerstehenden Gebäuden. Die klassischen Gebäude sind ja immer die Kirchengemeindenhäuser oder sowas, die quasi einmal sonntagmittags für das Kirchencafé benutzt werden oder das Gemeindecafé. Und dann kommen die, sag ich mal, die Senioren, essen für 2,5 Stunden ihren Kaffee und dann war es das für die Woche wieder. Und dann steht das Gebäude leer für 6,5 Tage. Und das ist eigentlich auch was, gerade unsere Kirchengemeinde nutzt es jetzt relativ gut. Zum Beispiel der Kindergarten benutzt es jetzt unter der Woche als Spielfläche und auch um eben mehr Platz zu schaffen, weil der Kindergarten ist halt, sagen wir, auch, ist auch ein Fehler der Gemeinde, dass sie jetzt das nicht. Sie hat Neubaugebiete dazu geplant und hat aber die Kindergartenplätze quasi nicht erweitert oder das Gebäude nicht erweitert. Das korreliert natürlich, kollidiert natürlich irgendwann komplett, weil die Neubaugebiete sind jetzt da, die Familien haben Kinder bekommen, jetzt fehlen auf einmal die Kindergartenplätze. Und jetzt hat Gott sei Dank der Pfarrer gesagt, Gott sei Dank, wir haben noch Platz frei und jetzt wurde das mit temporären Lösungen, Wände eingezogen und so weiter, um eben das Gemeindehaus, das direkt neben dem Kindergarten steht, also es ist auch streckentechnisch sehr nah, hat man dort Lösungen gefunden, dass eben die Kinder nicht auf zu engem Raum sind, sondern eben auch ihren Tag leben können, mehr oder weniger. Und das ist auch sowas, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine einfache Lösung, wenn man nur drüber nachdenkt.
Ja, und das ist etwa das, was wir unter dem Thema der Nachhaltigkeit auch selbst als Referat oder auch in unserem Tun verstehen. Wir müssen offen sein für Neues, für neue Gedanken. Und wenn wir sie dann auch noch umgesetzt bekommen, dann haben wir meistens schon eine nachhaltige Lösung. Und was Sie beschrieben haben, das Umdenken, wofür ein Gebäude mal gedacht war. Wir haben letztes Jahr fürs Bauministerium einen großen Nachhaltigkeitskongress in einer Kirche in Berlin durchgeführt, die eben unter der Woche als Versammlungsstätte auch angemietet werden kann. Da ist überhaupt gar kein Widerspruch. Aber dann haben Gebäude einfach noch einen viel höheren Nutzen und dann haben sie auch ihre Berechtigung, dass sie einfach vielleicht auch etwas aufwendiger errichtet werden. Und das finde ich, So muss die Zukunft aussehen, wäre auch so mein Wunsch für die Zukunft, dass hier aber alle Disziplinen im Prinzip in ihren Bereichen das Mögliche erstmal eruieren und dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen.
Ja, das ist gut. Ich schaue jetzt gerade auf die Liste und auf die Zeit. Wir sind ja schon 25 Minuten am Schwätzen. Es läuft richtig flüssig. Wir hatten noch das Lieblingsthema, da reiße ich uns jetzt ein bisschen aus dem Gespräch raus, aber wir hatten noch das Lieblingsthema mit den natürlichen Kältemitteln in der Wärmepumpe. Vielleicht sagen Sie da einfach noch was dazu, warum sollte man denn eigentlich ein natürliches Kältemittel in der Wärmepumpe tun? Und oder effizienztechnisch macht es ja eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, ob man jetzt.
Also es ist in dem Sinne eines meiner Lieblingsthemen, weil wir uns dort mit dem Umweltbundesamt schon sehr lange darüber verständigt haben, wo sind die großen Hebel, an denen wir mit wenig Aufwand, aber einen unheimlich positiven Effekt mitbringen. Wir wissen, in Europa haben wir die F-Gas-Verordnung, wir haben Facedown, was alle paar Jahre eine Abminderung der Neuproduktion dieser Kältemittel mit sich bringt. Und trotzdem wurde, der Markt hat sich entwickelt. Wir haben also, es gibt komplette Settings, die auf Wasserbasis, auf CO2-Basis sind. Manche, wie mit Ammoniak, haben natürlich eine bauliche Veränderung, bringen die mit sich. Wichtig ist aber, dass man überhaupt, dass sie bei eigentlich jeder Entscheidung erstmal thematisiert. Habe ich eine Option, ja oder nein? Und wie Sie es ansprechen, wenn wir jetzt unter den natürlichen Kältemitteln Propan sehen, was ja für die kleineren Wärmepumpen regelmäßig benutzt wird, die energetische Effizienz ist vielleicht nicht hundertprozentig identisch. Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Strom, weil der Wirkungsgrad nicht ganz so hoch ist, aber die eigentliche Wirkung im Sinne von CO2 durch den Verlust der Anlage, der Wiederbefüllung, das ist auf alle Fälle, liegt man auf der sicheren Seite, wenn man mit diesen natürlichen Kältemitteln arbeitet. Es wird nicht für jede Leistungsklasse das angeboten, aber das Signal ist auf alle Fälle jetzt in den Markt gekommen, auch dass im Bereich der Förderung Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln sind. Es gilt aber nicht nur für die Wärmepumpe, es gilt für den Bereich der Wärmetausch in der Wärmerückgewinnung, es gilt für die Großkälteanlagen. Alle haben ihren Beitrag. Die F-Gase werden gemonitort in der CO2-Bilanzberichterstattung Deutschlands. Und deswegen ist es für mich eine Entscheidung, Rieseneffekt. Und heute im Rahmen unseres Forums ist es halt wichtig, wenn über 100 Teilnehmende dort sitzen, dass man sagt, das wird hier von den Energieeffizienzexperten entschieden und von keinem anderen. Und er kann sagen, mit der Wärmepumpe, und falls sie eben dann ein bisschen teurer ist, dafür gibt es auch Einzelfördermaßnahmen, um dort die Bauherren zu unterstützen. Und wenn man das alles weiß, gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht mehr zu machen. Und trotzdem ist der Markt, entwickelt sich langsam. Und das merke ich, da ist Bauen so, wie es ist. Manche sagen, Bauen 20 Jahre. Ich habe aber immer die Hoffnung, dass mit jedem dieser Sitzungen und hier solchen Foren wir wieder 100 Leute mehr abgeholt haben, um ihnen den Weg aufzuzeigen, wo sie mit ihren eigenen Entscheidungen einen unheimlichen Beitrag für Klimaschutz umsetzen können.
Das freut mich. Und dann noch, weil Sie es angesprochen haben, hatten Sie das Gefühl, Ihr Vortrag kam gut an?
Also ich weiß, das Thema Nachhaltigkeit ist nicht das unbedingt das Kernthema im Bereich der Energieberatenden. Wir haben aber gemerkt über die letzten 2 Jahre, dass unheimlich viel Nachfrage dort ist und einige, und das haben mir die Gespräche im Nachgang auch gezeigt, denen brennt es wirklich auf dem Herzen, weil sie sehen, sie sich selbst die Frage stellen, warum macht man nach 20 Jahren immer noch das Gleiche, warum haben wir keine Veränderung? Und ich glaube, weil der Druck gerade auf alle Branchen so hoch ist, ist auch die Bereitschaft anders, dass man sich jetzt mitverändert. Mein Appell war es eben letztendlich auch, man muss nicht sich selbst mit allen Sachen beschäftigen. Es gibt einfach sehr viel Nachwuchs in den Ingenieurdisziplinen, die einfach dieses Wissen aus den Hochschulen mitbringen. Und da muss man einfach gute Kooperation schaffen, um letztendlich diese Ziele, die ich beschrieben habe, zu erreichen. Und ich hoffe, dass einige zumindest das so den Gedanken mitnehmen, das zumindest mal kostenfrei sich zu informieren. Und dann für sich eine Entscheidung treffen, ob sie lieber mit jemandem kooperieren oder ja, vielleicht selbst die Ausbildung zu einem Nachhaltigkeitskoordinierenden durchführen oder nicht. Ich kann nur sagen, es ist für alle jungen Zuhörenden, dass es ein super spannendes Thema ist. Mich fasziniert es jetzt seit über 25 Jahren und man begreift